Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind der Podcast aus der Komfortzone. Hier werden die Mettenden der Gegenwartskultur noch mit der ganz feinen Satire-Messerspitze geschnitten. Oh, Julia, ich sehe, während ich am Coachella war, warst du beim Friseur. Wir hatten also beide ein Highlife. Wie war es beim Friseur? Was hast du da erlebt?
Es war gut. Viele Leute haben mich gefragt, nachdem sie meinen neuen Haarschnitt gesehen haben, ob ich denn jetzt bei welchem Friseur ich denn jetzt geblieben bin, nachdem ich ja dieses Dilemma hatte. Ich bin tatsächlich bei meiner guten Friseurin geblieben, wo ich auch die Kopfmassage kriege. Mhm. Und ich habe mir einen schönen Checkcut verpassen lassen. Mhm. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Ich sehe jetzt aus wie Jon Bon Jovi in seinen besten Jahren. Und es gefällt mir sehr gut. Mal was Neues.
Du siehst, ich habe auch was machen lassen. Ich habe hier meinen Schnäuzer. Nur meinen Schnäuzer. Lila. Oder ist es pink oder violett? Oder ist es eine Aprikose oder eine Nektarine? Man weiß es nicht so genau, was der Unterschied ist. Habe ich mir färben lassen. Ist in Palm Springs der neue Trend. Ich bin da mitten umringt von 250.000 Individualisten. Bin ich ganz individuell am Musik genießen gewesen.
Ich habe auch gesehen, du hast hier jetzt so eine V-Feder hinten in die Haare reinflechten lassen. Ist jetzt so ein langes Zöpfchen hinten.
Ja, ich habe mich da hinreißen lassen, kurz vor kultureller Aneignung oder schon knietief drin, man weiß es nicht genau. Aber die 30 Euro, die 30 Dollar für ein Stück Pizza gebe ich gerne aus.
Ja, ich finde, es hat sich gelohnt. Du siehst ein bisschen aus wie Hartmut Engler. Für mich einfach super. Dann hatten wir beide ein super Wochenende, oder?
Ich muss auch sagen, ich wurde oft auch in meiner Instagram-Performance insgesamt angesprochen in Palm Springs. Und wer mehr davon erfahren möchte, kann mich im deutschen Coachella nächstes Jahr treffen, nämlich an der Bundesgartenschau in Mannheim 2023. Da bin ich nicht in der BMW-Booth, sondern in der Kärcher-Booth. Da mache ich Werbung, da werde ich mal schön Fassaden runterkärchern. In so einer langen Tunika.
Ja, verstehe. So Julia Leischik-mäßig.
Genau, genau.
Ja, ich dachte immer, der Fernsehgarten wäre das deutsche Coachella, aber Bundesgartenschau ist natürlich noch ein größeres Highlight. Das kommt ja nur einmal im Jahr, ne?
Ist am Ende des Tages auch irgendwie dasselbe, wenn ich es mir so recht überlege.
Ja, cool, dann haben wir es auch geklärt. Wir hatten auf jeden Fall beide ein erfolgreiches Wochenende.
Erfolgreich ist das richtige Wort.
Erfolgreich ist immer das richtige
Wort. Nicht entspannt, nicht schön.
Es muss erfolgreich sein.
Nicht glücklich,
sein.
Erfolgreich.
Wir haben viel geschafft, viel gemacht, viele Insta-Stories gemacht, Impressions gesammelt. Ja. Uns geht's gut, würde ich sagen.
Sagen wir mal, die Stats florieren bei mir. Es geht richtig ab. Und ich muss sagen, ich habe gesehen, du hast das natürlich auch zelebriert, dein Look, deine Image-Aufpeppung beim Friseur. Ist es denn ein entspannter Besuch gewesen? Warst du in Smalltalk verwickelt? Ich will natürlich die Details wissen.
Es war tiefenentspannt. Ich habe wirklich die beste Friseurin überhaupt. Es war wirklich tiefenentspannt. Ich war wieder die Einzige im Salon. Perfekt. Es lief wieder mal Tierdoku auf großem Fernseher, während ich meine Kopfmassage bekam. Man legt ja da so die Beine hoch und dann guckt man auf so einen Fernseher, wo wirklich so ohne Ton die ganze Zeit Tierdokus laufen.
Ich habe eine Frage, ist es eine Tierdoku, wo mit großen Bildern so National Geographic-mäßig aufgearbeitet oder ist es Erdmännchen Affe und Co.?
Nein, es ist wirklich die großen Sachen von BBC, habe ich direkt gesehen. Läuft die ganze Zeit in Dauerschleife alle möglichen Tierarten. Mhm. Und da bin ich auch wieder in so eine unangenehme Situation geslidet. Nur für mich unangenehm. Niemand anderes war darin involviert, eigentlich nur ich. Es war mir vor mir selber unangenehm. Und zwar lag ich da so und wurde so am Kopf massiert. Und das ist so schön und schläft fast ein. Und ich habe dann dabei diese Tierdoku angeguckt. Und der Fernseher läuft ohne Ton, aber dafür läuft als Ausgleich im Salon eine sehr beruhigende Smooth Jazz Playlist. Mhm, während des gesamten Besuchs über 3-4 Stunden. Wirklich perfekt für mich.
Schön Kenny G installiert.
ein Michael Brecker, ein David Sanborn.
Obacht.
Entschuldigung. Aber auf jeden Fall, das ist der Style. Und damit fühle ich mich wohl. Da kann ich entspannen. Da kann ich mich gehen lassen. Das ist einfach schön. Eine entspannte Saxophonmusik. Mhm. So. Und dann lag ich da und gucke auf diesen Fernseher und dann kommen dann plötzlich diese unangenehmen Tierszenen, wo die anfangen zu bumsen. Weißt du, wenn Tiere dann kopulieren, dann wird das ja direkt gefilmt, so Nahaufnahmen, zoomen die noch so ran an die Geschlechtszeile. Ja. So ein bisschen unangenehm, aber der Film alleine wäre, glaube ich, nicht so unangenehm gewesen, wenn nicht dabei diese unglaubliche Saxophon-Sexmusik gelaufen wäre. So wirklich so richtig so sinnliche, erotische Musik, so Careless Whisper-Style. Ja. Und dazu diese zwei Dromedare, die sich paaren. Mhm. Ich habe mich wirklich, es hat sich falsch angefühlt, da hinzugucken. Ich habe dann irgendwann die Augen zugemacht, weil ich konnte nicht mehr. Das war mir zu viel. Es war mir unangenehm von mir selber. Es war, als würde ich ein Tierporno gucken.
Ja, ist schon interessant. Also da sind wir wieder bei der Frage, empfinden Tiere Scham? Darf man sie beim korpulieren beim GV, oder ob man sich filmen oder nicht? Oder ist es intim? Ist es auch, ich meine, es geht auch um große Fragen. Arterhaltung, ne? Was ja. Nachkommen? Man muss den Stammbaum ausweiten. Das ist eine wichtige Frage. Teilweise bedrohte Tierarten. Das ist ein Lebenserhaltungsakt. Und den dann einfach so, mir nichts, dir nichts, für einen Friseursalon abzufilmen. Ich bin mir nicht sicher.
Ich finde es auch schwierig. Vor allem, die Tiere können ja nicht gefragt werden, um ihre Erlaubnis gebeten werden.
Ja, die unterschreiben nichts, ne?
Die unterschreiben keine Sachen, die müssen dann einfach vor der Kamera herhalten. Das finde ich auch immer so ein bisschen räudig. Weil da, wie einfach kann man sich's machen? Lebewesen filmen, die sich nicht wehren können. Ja. Also Tierfilmerin werden ist ja wohl das Einfachste, was man machen kann. Einfach draufhalten, egal was passiert. Wir halten einfach drauf.
Auf der anderen Seite, man muss natürlich auch sehr lange warten. Da kann man nicht so viel stagen.
Stimmt.
Oder meinst du es bei Erdmännchen, Affe und Co. viel gestaged, wenn da ja. zwischen Sichtbeton, Gitterstäben irgendwas passiert?
Ja, ich glaube, das ist scripted. Im Erdmännchengehege wird so viel gescriptet. Da wird dann ein Granaten-Erdmännchen wird dann reingeschickt, dass die anderen eifersüchtig machen soll.
Granaten, wie bei hier, wie heißt es, Temptation?
Love Island.
Ja. Meinst du, so eine Working Place Comedy im Zoo hätte Zukunft, sowas wie Parks and Recreation, aber im Zoo?
Auf jeden Fall.
Oder? Michael Scott im Zoo quasi.
Ja, und es ist ja immer es gibt ja immer einen Trottelwärter, der das Tor offen lässt und dann stirbt.
Mhm, ja.
Hat jeder Zoo schon mal erlebt. Ein Wärter wurde immer schon umgebracht, weil er das Löwengehege nicht richtig zugemacht hat.
Ja, das sind auch traurige Schicksale, sich da.
Traurige spielen. Schicksale, also aber auch
Seiten
bisschen,
der Wärter.
Auch ein bisschen funny.
Ja. Ich war auch beim Friseur, aber du siehst, meine Haare sind sehr kurz
ja,
geraten.
Ja, sehr kurz. Ich dachte, das wäre der Coachella-Look.
Ja, könnte man meinen, aber ich bin seit Jahren ein geneigter Enthusiast eines gepflegten Kurzhaarschnittes, weil wenn sich das Haar verdünnt, sage ich mal, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten inzwischen. Entweder man versucht drüber hinweg zu täuschen, man kämmt drüber, man macht eine Haartransplantation oder so wie ich es mache, Kurzhaarschnitt gepaart mit einer Kappe oder Perücke, wie ich jetzt wahrscheinlich vermehrt zu Perücke.
Toupet, Haarteil, Fifi.
Ein klassisches Fifi. Nämlich, ich habe meinen Friseurtermin früh morgens gemacht, weil Termine, logischerweise, macht man früh morgens, nicht nachmittags, sonst muss man den ganzen Tag zu Hause bibbern und warten auf den Termin. Also morgens um 8 Friseurtermin für 20 Minuten noch nicht mal, also sehr kurz, aber dann habe ich es hinter mir. Dann, ich war pünktlich da, die Friseurin nicht. Sie ist zu spät gekommen, kein Problem für mich. Ich habe Zeit, ich bringe die Gnade mit. Ich bin da gnädig mit den Leuten. Sie war aber ein bisschen, es war ja unangenehm, sie war im Stress und hat dann ein bisschen verwuselt. Sie ist mit der Straßenbahn gekommen irgendwie. Es war riesen Chaos.
Ja.
Und hat dann bei der Maschine, die ja für den gepflegten Kurzhaarschnitt angesetzt wird, vergessen, den Aufsatz aufzusetzen. Das heißt, sie ist mir mit dem kürzesten, ich weiß nicht, was ist das, 1 Millimeter
Bundeswehrschnitt.
Ja, richtiger Bundeswehrschnitt. Du siehst es, sie hat es dann noch ein bisschen gerettet. Das war ihr maximal unangenehm. Mir dann auch, weil es ihr so unangenehm war.
Oh.
Mir hat es ehrlich gesagt gar nichts ausgemacht. Ich habe gesagt, hey, alles easy so. Der Sommer kommt, Coachella ist vorbei. Für mich passt's so. Das war mein Erlebnis im Friseur. Aber ich hatte natürlich keine Tierpornos und ich hatte auch keinen Smooth Jazz. Und da muss ich dich auch noch mal rügen. Also Michael Brecker ist nicht Smooth Jazz. Da möchte ich dich auch vor bösen Hassmails bewahren.
Von den Michael Brecker Ultras.
Mein Lieblingslied, mein Lieblingsvideo, wenn es mir schlecht geht, ohne Witz, dann gucke ich Michael Brecker Original Race von Newport Festival. Das ist cool, das macht Spaß,
ich dachte,
das macht
vom
Laune.
Newport Festival.
Nein. Mike Stern an der Gitarre rödelt sich da einen ab.
Moment, Newport, ist das nicht in OC California, wo die da wohnen? Wo Sandy Cohen wohnt?
Sandy.
Spielt ja auch mit Michael Brecker zusammen in der Band?
Sandy Cohen, der von OC California, der Anwalt, der Kommunist auf dem Surfbrett.
Der Anwalt der Herzen.
Der sich auch für die kleinen Leute schert.
Das erinnert mich daran, dass ich unbedingt einen Rewatch machen muss. Jetzt, wo das auf RTL Plus ist. Naja, anderes Thema. Gut, es ist immer wieder spannend, was wir alles für peinliche Situationen beim Friseur erleben können.
Ich möchte die Leute einfach warnen. In Zukunft könnte es sein, dass man mich öfters mit Perücke sieht. Und bei dir sieht es ja aus wie eine Perücke.
Ja, wenn ihr die zwei mit Perücke seht, dann spricht uns bitte nicht an. Wir wollen nicht drüber reden.
Du hast ein gutes Stichwort gesagt, Tierwelt. Ich bin wieder in die Tierwelt eingetaucht.
Oh.
Mir ist eine Information entgegengekommen in den Weiten des Internets. Es war ein Instagram-Slide von Deutschlandfunk Kultur. Da stand, und es ist mir ins Auge, es hat sich in die Pupille, in die Netzhaut durchgebrannt.
Ja.
Folgender Fakt wurde mir zugetragen. In der Stadt leben 10-mal mehr Füchse als auf dem Land. Also wenn man jetzt so einen Quadratkilometer nimmt und da, sagen wir jetzt mal, lebt auf dem Land, jetzt einfach mal als Beispiel, ein Fuchs, dann leben in der Stadt 10 Füchse auf einen Quadratkilometer.
Boah, das muss ich jetzt gerade erstmal verdauen.
Es gibt eine Landflucht in die Stadt von Füchsen. Füchse halten sich lieber in der Stadt auf, natürlich, weil die Stadt auch in den Lebensraum der Füchse vordringt, das ist mir bewusst. Aber man muss auch sagen, die Füchse fahren da mit dem Carsharing rein in die Stadt und machen sich einen schönen Samstag im Städtchen.
Mit dem Car to go.
Sind wahrscheinlich zum Bummeln in die Stadt gefahren und haben sich dann ein Airbnb angemietet, gesehen, okay, ist ja eigentlich ganz schön, ich suche mir eine Wohnung.
Wer kann es ihnen verübeln? Also ich bin ja auch vom Land geflohen in die Stadt,
ja,
weil bei mir auf dem Dorf zweimal am Tag ein Bus fuhr, weiß ich genau, 15.01 Uhr und 17.20 Uhr. Das waren die zwei Möglichkeiten, aus dem Dorf rauszukommen. Das wird den Füchsen nicht anders gehen.
Ja.
Ganz ehrlich, die wollen auch E-Roller fahren.
Du meinst, die Füchse sind wegen Bussen und E-Rollern in die Stadt geflüchtet?
Ja. Auf jeden Fall wegen den Öffis.
Ja.
Also hier ist das Streckennetz einfach besser ausgebaut.
Ja.
Man kommt schneller von A nach B. Mhm. Ganz ehrlich, die ernähren sich ja wahrscheinlich von Essensresten im Hinterhof. Hier sind geilere Essensreste,
ja,
im Hinterhof. Hier gibt's geileres Essen, hier gibt's mehr Auswahl. Uber Eats.
Ja, klar. Man kann sich auch, der Fuchs kann eigentlich direkt auch die FahrradkurierInnen bespringen.
Aber auch Füchse können ja in der Stadt niedrigschwelliger einen Job kriegen.
Mhm.
Zum Beispiel bei Gorillas als Fahrer.
Genau.
Können sie einsteigen, kein Problem.
Genau.
Müssen nicht mehr irgendwas unterschreiben, die werden wahrscheinlich einfach aufs Fahrrad gesetzt.
Kellnern, gibt viele Jobs.
Kellnern.
Man sucht nach der Pandemie.
Im Kino die Analogkäsemaschine bedienen.
Auch das Handynetz ist natürlich besser in,
ja,
der Stadt.
Ja, 5G. Auch Füchse haben Recht auf 5G.
Die wollen natürlich auch selber auf Instagram surfen ohne Ende wie ich und die Slides teilen und dann mit einem besseren Gewissen aus dem Internet Tage raustreten.
Ja.
Und dann, wenn es ihnen vielleicht mal schlecht geht, es wird ihnen zu viel in der Stadt, dann kaufen sie sich einen alten VW-Bus und bauen den um, machen einen Vlog, Vanlife, quasi Millennial. Die Füchse sind nichts anderes als Millennials, die ihre psychischen Probleme verdrängen und sich keinen Therapieplatz suchen können und dafür einen Van umbauen.
Ja, und aber auf dem Land ist ja auch weniger ÄrztInnen. Das ist ja ein Riesenproblem. Man findet keine ÄrztInnen mehr.
Tollwut ist ein Ding.
Eben,
bei Füchsen.
Zu Tollwutvorsorge. Wo sollen die hin? Die müssen in die Stadt. Da müssen sie sich bei Dr. Lipp zu Tollwutvorsorge anmelden hier in der,
ja,
Stadt.
Anonym, ohne Kontakt, ohne Telefonieren, schön per Internet, per App einen Tollwutvorsorgetermin.
Richtig. Das sind die Vorzüge der Stadt. Und wer kann es ihnen verübeln? Wenn ich ein Fuchs wäre, würde ich auch in die Stadt kommen.
Und sind wir mal ehrlich, Dating in der Stadt ist natürlich auch aufregender.
Ja,
gibt mehr Menschen, gibt mehr Matches. Auch bei Füchsen. Dann hat man vielleicht auch mal ein Match mit einer Katze oder einem Hund. Oder ein Wolf, ist letztens ja ein Wolf hier in Ehrenfeld gewesen.
Oh, die Wölfe haben dann auch so oben ohne Fotos bei Tinder drin, wo sie da so auf der Klippe stehen mit so Pumperarm. Und es gibt natürlich auch mehr Kultur, mehr Möglichkeiten, Konzerte.
Genau.
Da kann der Fuchs auch mal zur Open Mic Stand-Up Comedy Session gehen, kann er mal was von seinem neuen Programm ausprobieren. Das geht auf dem Land nicht.
Du, letztens, Leute, kennt ihr bestimmt. Letztens war ich im Supermarkt, habe ich einen Wolf vor mir getroffen. Hat der die Sachen nicht so aufs Bank gelegt, wie ich das mache? Mit dem Gemüse hinten, kennt ihr? So. Oder auch ein Rave, natürlich, auch Clubbetrieb
Secret
in der Stadt.
Rave.
Ja, unter
der Rheinbrücke.
Schön Rave machen, illegal, aber alle wissen es aus der Facebook- und Telegram-Gruppe. Es ist total unbekannt.
So mit Glitzer im Fell.
Niemand weiß, wo es genau ist, aber eigentlich wissen es doch alle.
Eigentlich sieht man schon von Düsseldorf aus, wo das ist.
Ja, natürlich. Auch ein Fuchs möchte sich amüsieren in der Stadt.
Ich sage Füchse welcome in der Großstadt.
Ja.
Ihr seid hier willkommen. Ich empfange mich mit offenen Armen. Bitte steckt mich nicht mit der Tollwut an.
Ich glaube, Tollwut ist ein Problem, das überwunden worden ist. Vielleicht mache ich auch einen großen Fehler und ist überhaupt noch nicht überwunden.
Meredith hatte doch Tollwut.
Ja, Meredith von The Office hatte angeblich Tollwut. Hattest du schon mal Tollwut, Julia?
Ich hoffe nicht. Nicht, dass ich es wüsste, auf jeden Fall.
Bei mir sind das so Urängste. Auf einmal wird man so mit dieser Zeckensache konfrontiert, wo man denkt, das ist so ein Mittelalter-Thema. Tollwut, Zecken, die Ruhr oder sowas. Wo man denkt, das sind doch
die
Geschichten, die schon behandelt worden wären,
ja,
die kein Thema sind.
Die Geschichte wiederholt sich, sage ich dazu.
Ich denke auch, im Feld der Krankheiten muss man liberal sein. Auch Füchse haben einen Platz für
die. Die holen sich auch eine Booster-Impfung hier, ne?
Auf jeden Fall. Schön in Deutz ins Impfzentrum.
Wir haben zu viel Spaß daran, drüber nachzudenken, was Füchse in der Großstadt machen.
Ja, was machen sie denn? Sie sind nachtaktiv, habe ich gelesen. Natürlich ist auch Fressen interessant für sie in der Stadt. Es ist wirklich so. Also die kulinarische Bandbreite,
ja,
die Stadt liefert, ist interessant für
was
Füchse.
Was ist, wenn du Veganer bist? Für Füchse ist das nicht einfach auf dem Land. Da gibt es überall nur Fleisch und da wird eine Leberwurst aus dem Fenster geworfen.
Ja, im Wald gibt es nur Fleisch. Es gibt auf den Wiesen und in den Gräsern gibt es nur Fleisch. Das ist ein Riesenproblem für Füchse. Die wollen dann auch mal einen Veggie-Burger.
Ja, eben. Mal Beyond Meat ausprobieren. Auch mal die anderen Sachen. Ich glaube auch, dass wir bald übervölkert sind von Füchsen. Dass es mehr Füchse gibt als Menschen in der Stadt.
Ja.
Also, dass wir dann den Füchsen dienen. Wie fändest du das?
Du... Ich muss sagen, ich würde damit hadern, ganz ehrlich. Für mich ist das kein einfacher Lebenswandel, der mir da bevorsteht. Aber man muss sagen, beim Friseur könnte man natürlich die Tierpornos dann ausschalten. Wenn man die Füchse vor der Tür hat, könnte man auch einfach die Füchse angucken.
Ja, durch die großen Scheiben, da kann man wahrscheinlich einiges beobachten.
Mal direkt gucken, was da so abgeht.
Wenn wir jetzt eh schon bei Tieren sind. Ich habe letzte Folge versprochen, dass ich mal die Geschichte mit dem Imbiss von Heidi Klum erzähle. Es gibt nämlich wirklich eine Geschichte. Ich kann sie nicht im vollen Ausmaß erzählen, aber ich kann die wichtigsten Fakten durchgehen. Also
es war nicht nur einfach ein Fake-Teaser, es stimmt wirklich.
Es war kein Fake-Teaser, es stimmt wirklich, zu 100%.
Du warst im Imbiss von Heidi Klum. Nee, im Lieblingsimbiss von Heidi.
Nein, ich muss es jetzt erklären.
Heidi Klum wird in diesem Imbiss gegessen.
Heidi Klum wird da gegessen.
Sie wird zwischen zwei Burger-Buns geklemmt und dann gegessen.
Ja, genau, mit einer sehr knusprigen Haut. Und nein, die richtige Geschichte ist, es ist der Lieblingsimbiss von Heidi Klum und ihrem Vater Günther. Er ist im Bergischen Land, in Kürten. Er heißt Hähnchen Ewald. Bekannt über die Tore von Kürten hinaus für dieses knusprige Hähnchen. So. Und damals, als ich noch beim Neo Magazin gearbeitet habe, haben wir uns im Autorenraum, es ist unnötig zu gendern, das waren eigentlich nur Typen und ich, haben wir uns entschlossen, dass wir unbedingt zu Hähnchen Ewald wollen. Wir haben so viel Gutes darüber gelesen und ich glaube, Ralf Kabelka hat irgendwann mal gesagt, ich war da auch mal, das ist mega geil, da gehen wir mal hin. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir so einen Ausflug, so einen lockeren Kollegen-Ausflug und fahren jetzt zu Hähnchen Ewald zusammen. Und dann ist das aber relativ big geworden, diese Planung. Und Ralf hat sich da, also wir waren insgesamt 9 Personen und Ralf Kabelka hat gesagt, ich guck mal nach dem Bus für 9 Personen, dass wir da hinkommen. Mhm. Weil wir wollen ja dann auch ein Bier trinken, dann kann keiner mehr fahren.
Also eine spontan fixen Idee wurde also eine Planung, man muss es angehen, wer fährt, wie fahren wir, kommen dahin. Man möchte natürlich etwas dazu trinken. Wie kommen wir zurück?
Wir wollten uns einen schönen Abend machen, wo sich keiner Gedanken machen muss, darf ich jetzt was trinken oder nicht, ich muss ja noch fahren. Wir wollten schön gefahren werden, dass es ein richtig toller Ausflug wäre, wo es total sorgenfrei ist. So. Folgendes, wir haben dann diesen Ausflug geplant und Ralf hat auch einen Bus gemietet dann für uns. Mhm. Und wir waren, wie gesagt, wir waren 9 Personen. Und man muss dazu sagen, dieser Imbiss ist nicht in Köln, der ist im Bergischen Land, aber unterm Strich dauert die Fahrzeit 30 Minuten von Köln, also eine halbe Stunde. So, und dann kam dieser Abend und wir haben uns schon dem Feierabend entgegengefiebert, weil wir endlich zu Hähnchen Ewald wollten.
Es ist eigentlich eine Afterwork-Reise. Es war
eine Afterwork-Reise, eine klassische Afterwork-Reise. Mhm. Wir dachten, jetzt geht alles, alles ist möglich, es wird der Abend unseres Lebens, Hähnchen Ewald, das wird so geil schmecken und wir werden da versacken. Und wir werden schön vom Bus alle nach Hause gefahren am Ende.
Und mit ein wenig Glück trifft man noch Heidi Klum und ihren Vater.
Richtig. Genau das haben wir erwartet. Wir haben praktisch erwartet, dass wir Heidi Klum treffen an dem
Abend. War sie damals schon mit Tom Kaulitz zusammen?
Nein, das war noch vor der Ära.
War sie da mit Ziel zusammen noch?
Nein, da war sie, glaube ich, mit dem Kunsthändler Schnabel zusammen, heißt er ja, Julian Schnabel oder so. Mhm. Naja, jedenfalls kam dann der Moment, der große Moment, als der Bus vorgefahren ist auf unseren Parkplatz. Wir stehen da alle in Reih und Glied, 9 Personen, wie gesagt. Und plötzlich kommt ein riesiger Reisebus. So ein, mit dem man nach Spanien fährt. Also so einer für knapp 100 Personen. Ein riesen Reisebus.
Ein Überlandbus.
Ein Überlandbus.
In der Schweiz sagt man ein Car. Reisecar. Hey. Reisecar. 120 Personen. Warum schweigen die? Ja. Komm, wir fahren einmal schön auf Luino, Lago Maggiore, zurück am Warenmarkt. Ein schönes Handtäschchen kaufen. Gefälschte Chanel-Taschen. Ein bisschen Gucci.
Das war ein Bus, mit dem man auch mal gut und gerne durch den Eurotunnel nach England fährt. Ja. So. Und ich dachte so, what the fuck? Wir haben uns schon so beömmelt, als wir reingegangen sind, weil wir waren ja wirklich nur 9 Personen. Wir haben dann vorne exakt die ersten 3 Reihen oder so belegt, das war's. Der komplette Bus war leer. Ich dachte so, fuck. Und ich weiß nicht, was Ralf diesem Busfahrer gesagt hat, wo wir hinfahren, aber ich glaube, der dachte, das wird jetzt eine Riesenaktion. So, der guckt uns an, sagt so, kommen nicht noch mehr Leute? Wir so, nee, wir wollen ja nur zum Hähnchen Ewald. Oh, Mann. Dachte so, what the fuck, ey. Wir haben natürlich den vollen Preis bezahlt, es war ultra teuer. Eine ganze Reisebus. Nur für 30 Minuten Fahrt, der ist natürlich noch mega schnell gefahren. Wir waren mega schnell da, ich glaube 25 Minuten, das war's. Völlig unnötig, dieser Reisebus. So, dann sitzen wir da.
Auch unnötig kompliziert. Man muss ja das einrangieren, auf dem Parkplatz fahren, parken, ja. Mega mühsam.
Ja, und das Ding war, wir haben halt, das war halt auch die Überlegung, dass wir im Bus fahren, weil es hieß auch immer im Internet, das ist so beliebt, dieser Imbiss. Da stehen die Leute Schlange bis draußen, man muss voll lange warten. Man kann aber dann, wenn man in der Schlange wartet, schon in der Schlange kann man dann schon Getränke bestellen, damit man es nicht so schlecht hat, damit man die Zeit überbrücken kann.
Ach, so ein bisschen also, Hähnchen anknabbern
ja,
schon.
Ja, wir haben damit gerechnet, dass wir da sehr lange warten müssen, einen riesen Anschluss. Wir kommen dahin und wir sind die einzigen Leute. Es war wohl eine Uhrzeit und ein Tag, an dem nichts los war. Wir waren die einzigen Leute. Wir sind am Tisch gesessen. In der Sekunde, als wir saßen, haben wir auch schon das Essen bekommen. So.
Und Dienstag 15 Uhr nachmittags.
Ja, und dann ging es war, der Zauber war total entflogen. Wir haben sofort bedient. Und der Busfahrer wollte plötzlich nach Hause fahren. Da hatten wir so gesagt, wieso wollen Sie denn jetzt nach Hause fahren? Ja, ich muss noch auf meine Kinder aufpassen. Ich hole sie dann später wieder ab. Und wir waren schon am Essen, so, wir sind gleich fertig und kommen wieder nach Hause. Da guckt er so, wie wollen Sie jetzt wieder nach Hause? Und dann nach 3/4 Stunde oder was? Und wir so, ja, klar, was wollen wir denn hier machen? Dann ist doch nichts los. So, da hat man ein Hähnchen gegessen und dann ist gut, so. Das ist halt wie so ein Schützenhaus gewesen auf dem Dorf. Ja. Und da waren halt irgendwie Bilder vom Schützenfest an der Wand. Und wir haben unsere Hähnchen gegessen, was ziemlich okay war, aber auch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das war das Krasseste auf der Welt.
Und nach einer Stunde ist das wieder gelaufen gewesen. Man isst halt und dann
eine Dreiviertelstunde. Dann hat der Busfahrer mega angepisst, weil er dachte, er kann jetzt nochmal nach Hause fahren. Das ist ja um die Ecke, es war ja nur eine halbe Stunde. Mhm. Er könnte jetzt nochmal nach Hause fahren, auf seine Kinder kurz 2 Stunden, 3 Stunden aufpassen und uns danach abholen. Ja, nee, da musste er aber da mit uns sitzen bleiben und hat dann so mega genervt an der Theke gesessen und sein halbes Hähnchen gegessen. Und dann sind wir halt wieder zurückgefahren. Unterm Strich hat niemand dann was getrunken. Die Stimmung war total schlecht. Es ist halt, es war nichts los, außer wir waren niemand da. Und dann sind wir sofort wieder zurückgefahren. Also wir hätten auch einfach mit 3 Autos fahren können. Ja. Vielleicht auch mit 2, wenn man sich ein bisschen eng zusammenkuschelt.
Das ist der Magie einer fixen, spontanen Idee. Ja. Die müsste eigentlich dann auch fix und spontan umgesetzt werden, dass man diesem Zauber dieser schnellen Idee folgen könnte. Aber dadurch, dass man dann so plant und dann wird das immer größer und dann schon in 2, 3 Wochen im Voraus, überlegt man sich, was wird man essen, wie wird das wohl sein. Die Reisefahrt, ein guter Soundtrack legt man eine, macht noch jemand ein Mixtape, jemand nimmt noch lustige Partyhüte mit. Viel zu verkopft und dann wird das zum absoluten Rohrkrepp hier.
Es war wirklich so. Und dann so ein verzweifelter Versuch bei der Rückfahrt, die Laune hochzuhalten, indem man noch kurz bei der Tanke hält und jeder darf sich doch ein Eis aussuchen.
Aber von welcher Seite ist das dann gekommen? Von Ralf Kabelka oder vom Busfahrer? Oder wer hat da die Gunst der Stunde
gesehen?
Ich
glaube, der Busfahrer musste eh tanken. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns noch ein Eis holen, um den tollen Abend abzurunden. Es war wirklich eine Pleite, Pech und Panne. Das war total der Reinfall. Die haben das alles so hochstilisiert in den Wochen vorher. Wir dachten, das wird der Wahnsinn. Da werden Tausende von Leuten sein. Heidi Klum wird Autogramm geben. Die Hähnchen werden so geil.
Ziel und Tom Kaulitz.
Ziel auftreten im Schnappi-Kostüm. Wir werden Tausende von Liter von Bier trinken. Wir werden da hinterher im Bus liegen. Und es war einfach nichts. Wir haben da gesessen, kurz gegessen, sind wir wieder nach Hause gefahren mit einem Reisebus für 120 Personen zu 9 und haben unser kleines Minimilk-Eis gegessen. Das war wirklich einer der traurigsten Ausflüge, die ich je gemacht habe.
Du hast also zum Minimilk-Eis gegriffen an der Raststätte.
Ich glaube, ich hatte nur noch 50 Cent.
Ich muss sagen, so ein Minimilk unterschätzt, das kann schon noch mal so ein Stimmungstief rausreißen. Ja, so quasi die Kurve
nach oben.
Aber
auch nur ein Mini-Stimmungstief. Ja.
Ganz allgemein muss ich aber auch mal so festhalten, diese Reisebusfahrten, wenn man so eine Reise unternimmt mit einer Gruppe, zum Beispiel auch mit der Schulklasse früher, die wurden immer so hoch gehängt. So, das, als wäre das irgendwie eine magische Stimmung in diesem Bus. Es wäre richtig Party, man würde tanzen, man würde mit Prosecco anstoßen, vielleicht zusammen was singen und noch Uno spielen. So.
When the Saints go marching in.
Ja, so ein Kanon, einen schönen Kanon singen. So.
Eo, spann den Wagen an. Ja, so richtig Ferienlager-Vibes.
Und du kennst diese Vorfreude auf diese Busfahrten.
Ja klar, ich bin selber ein Busfahrer, also ich mag das voll. Ich bin Busfahrtenperson.
Ja, genau. Und da muss ich jetzt mal sagen, ich hatte ein Erlebnis, ich war mal im Skilager, habe ich schon mal erzählt, da durften wir nicht mehr aus dem Bus aussteigen und so. Aber es gab mal noch ein späteres Erlebnis, und zwar, das war dann schon kurz vor Abi, wo ich schon eigentlich mit Menschen als Thema abgeschlossen hatte. Wo ich schon wusste, okay, in 2-3 Monaten werden diese Leute hier gar keine Rolle mehr spielen. Das war quasi genau der Winter vor den Abi-Prüfungen, Maturprüfungen. Mhm. Und da haben wir dann nochmal so von der Schule, konnten wir alle so einen Skitag machen. Das war dann plötzlich so ein Ding, wo man einmal mit der Klasse gratis Skifahren darf. Und ich war ja kein Skifahrer, und da waren noch so 1-2 andere Leute in meiner Klasse, die auch so ein bisschen, ich sag mal, sozial schon abgerechnet hatten. Die hatten schon Kassensturz gemacht und hätten auch keinen Bock auf Ski oder Snowboard fahren mit den anderen. Wir waren dann Schlitten fahren. Und das war der Spaß unseres Lebens, weil wir sind dann den ganzen Tag so auf Wanderwegen runtergefahren, die mit Schnee bedeckt waren. Das war ein richtiger Spaß. Gott. Aber im Vorfeld auf diese Busreise wurde das so hochgehängt. Alle haben gesagt, wir machen richtig Party und das wird so geil, Leute.
Der Wengerbus.
Ja, genau. Die ganzen High-Life-Leute in unserer Klasse, die sich dann auch so sehr auf die Abi-Reise gefreut haben, fanden das so geil. Und dann, ich habe mich schon auf das Schlimmste gefasst gemacht. Ich habe mir schon ein paar Smalltalk-Themen zurechtgelegt. Auch ein paar 2-3 Gags.
Hattest du Pharma-Stängel dabei?
Natürlich hatte ich die dabei. Ich habe sie aber versteckt gegessen, damit ich nichts abgeben muss. Damit ich nicht in sozialen Kontakt treten muss. Ich habe mir also meine Themen bereitgelegt. Ich war bereit. Wir mussten nämlich auch sehr, sehr früh aufstehen. Weil von dort, wo ich gewohnt habe, oder wo wir alle gewohnt haben, das war im Flachland, ging es dann schon so 2-3 Stunden, bis man in den Bergen war. Das heißt, man musste wirklich so morgens um 6 losfahren. Und es waren einfach alle müde, bis auf mein Freund und ich, die sich wirklich maximal auf sozialen Kontakt vorbereitet haben. Wir waren so am Start, wir wussten, okay, wir könnten jetzt 2-3 Stunden, können wir Smalltalk delivern. Aber so weit kam es gar nicht, weil alle müde waren. Dann sind wir dort angekommen, also die Busreise war einfach nichts los. Es war nichts los. Die einzigen beiden, die geredet haben, waren mein Freund und ich.
Nein.
So. Also wirklich, die anderen haben gepennt. Dann war dieser Skitag, alle haben High Life gehabt. Wir haben uns dann kurz zur Mittagspause getroffen, dann wieder Skifahren am Nachmittag. Wie gesagt, ich mit dem Schlitten auf dem Wanderwegen, musste den Leuten ausweichen, die da einfach ein bisschen mit dem Hund spazieren wollten. Mega gefährlich, auch immer Unfälle gebaut. Es war einfach halsbrecherisch. Dann abends auf der Rückreise dachte ich, okay, jetzt werden sicher alle mega hyped sein. Jetzt wird's mega abgehen. Die einen oder anderen schon schönen Bacardi Breezer reingeschraubt. Was war? Alle waren todmüde. Es war nichts dergleichen wie eine Partystimmung.
Absolute Flaute.
Es war auch dort wieder das Reisebus-Phänomen Rohrkrepierer. Aber das kennst du doch, oder?
Ja, ich hatte immer sehr positive Erinnerungen an unsere Busreisen. Das war immer lustig, aber es waren auch die richtigen Leute, nicht immer diese Arschgeigen mit dabei, weil ich anscheinend in den richtigen Kursen war, so Pädagogik-LK und so. Da waren halt nicht die Arschlöcher, waren da halt nicht drin.
Ja, da war ich auch, aber da waren trotzdem wirkliche Wichser, muss man
ja
auch sagen.
Ja, echt? Ja gut, die waren bei uns halt zum Glück nicht so laut dann im Bus. Ich war halt eher laut im Kurs, aber ich hatte auch voll Spaß und ich bin ja auch schon mal fast gestorben. Also wenn du mit deiner Klasse in die Berge gefahren bist, bist du 2-3 Stunden gefahren. Wenn wir mit dem Bus gefahren sind, sind wir teilweise 13 Stunden gefahren nach England mit dem Bus. So, und dann waren wir halt wirklich, wir haben in diesem Bus gewohnt. So. Und dann so Teenager, weißt du, ich hatte auch immer mega viele Stullen dabei. Ich habe mich voll gut vorbereitet. Ich habe immer Snacks verteilt an alle. Ich fand das immer so ein bisschen heimelig, so eine Busfahrt, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe da eher so auf die betrieblichen Abläufe geachtet. Ich habe mir überlegt, was ziehe ich an für einen Bus? Brauche ich eine Jacke, damit ich schnell die ausziehen kann, mir guten Platz sichern kann? Natürlich möglichst weit vorne, weil hinten sind die Troublemaker. Da habe ich nichts mit dem Hut gehabt. Dann auch im Rucksack schon gestapelt, die Sachen, wie brauche ich es? Die Flasche zu trinken brauche ich öfters als, ich meine, meine belegten Brötchen aus dem Silserkranz. Die sind dann weiter unten gewesen.
Ich hatte immer mein Sixpack Isolite dabei und dann meinen Sony Discman und dann habe ich so eine richtig dicke CD-Tasche gehabt, weißt du, wo die CDs dann so in so Hüllen drin waren, nur die CD-Scheibe an sich. Das war voll, ich hatte da 43 Alben drin, 3 Evanescence-Alben, 4-mal Black Eyed Peas, Sean Paul, da war alles dabei. Da konnte ich einfach auch was anbieten auch mal, wenn andere Leute Lust hatten, Musik zu hören, da konnte ich denen meine CD-Mappe einfach mal rüberreichen. Ich glaube, ich war so eine Person, mit der man gerne Bus gefahren ist. Ich habe auch immer gute Gags gemacht. Wir waren immer oben es war ein Doppeldeckerbus, mit dem wir nach England gefahren sind. Wir waren oben, wo der Busfahrer uns nicht sehen konnte, dachten wir. Wir waren dann oben und dann hat er oben eine Kamera installiert, mit der er alles gesehen hat und hat dann immer so Durchsagen gemacht. Ein Freund von mir hat dann einfach eine Jacke über die Kamera gehängt und da ist der Busfahrer mega ausgeflippt. Der war auch richtig böse auf uns. Und auf der Rückfahrt hat er, als wir zurückgefahren sind, schon fast zu Hause angekommen sind, auf der Höhe von Lüdenscheid, hat er gesagt, so, ich muss jetzt mal kurz rechts ranfahren. Mein Sohn löst mich jetzt ab, ich bin nämlich gerade kurz eingeschlafen. mitten auf der Autobahn. Also, ja, gute Nacht, RIP, ganz einfach.
Aber also eine Kamera installiert, ist das erlaubt? Darf man Kameras installieren? Ich glaube wahrscheinlich
schon, weil es ja sein Bus ist, ne? Also, ja, wir haben halt halt Jacken drüber gehackt und das fand er nicht so lustig. Aber da konnte er auch nichts machen, weil er musste ja fahren.
Aber 13 Stunden, also das ist ja schon ein langes Ausmaß, dann mit Kamera beobachtet. Das ist eigentlich schon fast Big Brother-Verhältnisse. Ja. Temptation Island.
Oh,
die Granate kommt rein.
Ja, du sagst was, Big Brother, du bringst mich gerade richtig auf was. Ich habe ja erzählt, dass ich ja mal wieder die Überreste von Big Brother, das Dorf auf YouTube angeguckt habe. Aha. Und jetzt muss ich was sagen, da bin ich wirklich juristisch in einer Grauzone unterwegs gewesen.
Wirst du eigentlich von Jochen Schropp bezahlt, damit du Werbung machst und damit diese Sendung irgendwer noch guckt?
Nein, weil ich muss sagen, die aktuellen Staffeln interessieren mich nicht, die Bohne. Juckt mich nicht, muss man nicht gucken. Es ist auserzählt, Big Brother. Ist auserzählt, schon seit 2006. Mhm. Mich interessieren wirklich nur die alten Kamellen, die ich damals schon als Teenie geguckt habe. Weil es bringt irgendwie so Memories zurück in meinen Kopf. Das finde ich irgendwie lustig. So, jedenfalls wollte ich wollte unbedingt, es gab irgendwie nur 8 Folgen oder so bei YouTube. Es lief aber ein ganzes Jahr. Das heißt, es gibt 364 Folgen. So, und ich habe mir gedacht, wo kann ich diese Folgen finden? Irgendwo müssen sie sein. Irgendwo im Äther müssen die abgespeichert sein. Es gibt keine DVD zu kaufen. Es gibt keine Sachen, die man irgendwo, wo man sich irgendwie kostenpflichtig anmelden kann und dann alles nachguckt. Gibt es nicht.
Jochen Schropp verwahrt das alles in seinem Bunker, wo er die alten Big Brother Staffeln drin hat.
Im Jochen Schropp Archiv. Jedenfalls ich muss es jetzt hier mal so deutlich sagen, ich sag's auch ein bisschen leiser, damit es nicht jeder hört. Ich war im Darknet unterwegs. Mhm. Ich war im Darknet unterwegs und es kann sein, dass ich eine 1 Terabyte Festplatte gekauft habe mit allen Big Brother Staffeln, die es jemals
gab. Moment, da müssen wir aufpassen. Wir hatten schon öfters mal rechtliche Probleme in diesem Podcast. Mhm. Ich möchte nicht wieder den Pieper rausholen. Also, du hast möglicherweise, wir bleiben im Konjunktiv, möglicherweise.
Es könnte sein, dass mir das passiert ist. Ich möchte auch sagen, wenn ich das gemacht hätte, wäre es natürlich nur für den Eigenbedarf. Ich würde das natürlich nicht vervielfältigen und weiterleiten.
Und die Leute sollten dir jetzt auch nicht schreiben, ob sie von dir Dateien bekommen können, weil
natürlich
damit
nicht.
Machen sie sich und du dich auch strafbar.
Das ich sag mal so, was das angeht, ist jeder seines Glückes Schmied. Da muss man selber gucken, wie man sich das beschafft. Ich habe für den fairen Preis von Euro eventuell eine Festplatte gekauft. Und da sind ja nicht nur die normale Big Brother Staffeln drauf, sondern auch Promi Big Brother. Und ich habe jetzt angefangen mit dem Dorf. Ich bin jetzt bei Tag 30 schon angekommen.
Du guckst mich mit so großen Augen an, als würde das in irgendeiner Welt etwas gelten, was du hier erzählst.
Ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich hatte wirklich Angst, was ist auf dieser Festplatte am Ende des Tages drauf. Hat man mich erstens über den Tisch gezogen oder zweitens sind da kriminelle Sachen drauf? Und es war einfach in Reihe und Glied geordnet, alle Staffeln Big Brother, jede einzelne Folge. Und ich habe wirklich das Vertrauen in Menschheit wieder gewonnen.
Kauft niemals Festplatten mit Dateien drauf aus dem Internet. Ich würde euch dringend davon abraten. Wir können keine Haftung hier übernehmen. Julia, du musst dich davon distanzieren.
Ich distanziere mich jetzt sofort von dieser Aktion. Und es war das Beste, was ich hier gemacht habe. Das war der beste Deal meines Lebens.
Also kurzum, du guckst jetzt Oder Ende Big Brother.
Jeden Tag. Ich bin schon bei Tag 30. Ich habe erst vor 3 Tagen angefangen.
Man muss jetzt sagen, wir müssen eigentlich deinen Anwalt schon mal prophylaktisch kontaktieren.
Den habe ich schon auf Kurzwahl. Seit ich diesen Podcast habe ich den auf Kurzwahl.
Wir müssen jetzt den Anwalt mal einschalten, weil ich habe Angst nach diesen Informationen, dass dieser Podcast nicht mehr lange bestehen wird oder ein Trojaner sich auf dem Aufnahmelaptop, den wir haben, befindet.
Ich habe zum Glück einen absolut unseriösen Anwalt. Der schaltet sich sofort ein bei solchen Sachen. Der schreckt vor nichts zurück. Da landet auch mal ein Pferdekopf im Bett.
Ich frage mich immer bei Anwälten, also wenn man jetzt mal Scheiße gebaut hat. Alle haben schon mal Scheiße gebaut, ich auch. Und man wird vielleicht dafür angezeigt. Vielleicht landet man vor Gericht. Mhm. So, vielleicht hat man aber auch nichts gemacht, ne? Und man landet unschuldig vor Gericht. Kann ja passieren. Und wenn man jetzt so, es gibt ja diese Anwälte, wo man genau weiß, das sind jetzt Leute, die sind so ein bisschen shady. So Saul Goodman-mäßig. In der Schweiz gibt's auch einen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, weil sonst gibt's direkt eine Unterlassungsklage. Es gibt in Zürich einen Anwalt, im Raum Zürich einen Anwalt, den die Schweizer kennen werden. Er hat eine Glatze und er ist jede Woche einmal bei Tele Zürich. Das ist der Lokalsender, Fernsehsender aus Zürich. Ist er irgendwo im Bezirksgericht, wo er ein Statement gibt neben jemanden, der sich einen Leitsordner vors Gesicht hält. Es gibt einen und das ist so ein sogenannter Milieu-Anwalt.
Ja.
Und da weiß man genau, der vertritt jetzt alle. Der hat schon die Hells Angels vertreten. Der hat, der vertritt auch viele Sexworkerinnen. Der vertritt aber auch die andere Seite, die Polizei. So, der vertritt auch manchmal irgendwelche komische Rockbands, wo er auch mal verbotene Texte drin hat. Ich sag mal aus dem rechtsextremen Milieu.
Ach,
also alles,
Scheiße.
Die ganze Bandbreite. Aber ich sag dir jetzt, wenn du wegen dieser Festplatte. Ich möchte schon gar nicht mehr laut sagen. Wenn du jetzt belangt wirst, also wenn man etwas verbrochen hat, dann eigentlich will man ja nichts mit so shady Anwälten zu tun hat. Aber wenn man jetzt vor Gericht landet, dann muss man doch sagen, dann nehme ich doch so einen Typen, dem jedes Mittelrecht ist.
Auf jeden Fall.
So ein Typ, der in jeder Schweizer Polizeiwache kurz vorm 24. Dezember mit riesen Geschenkkörben auffährt, ja, weil er genau weiß, Fall. Er muss nächstes Jahr, muss er seine Leute hier wieder aus dem 24-Stunden-Knast rausholen.
Auf jeden Fall macht man das.
Oder jemand, der halt einfach gut mal mit einem Rotwein rumläuft und die verteilt an die Staatsanwaltschaft. Wie gesagt, ich habe keinen Namen genannt. Und ich glaube auch nicht, dass es so ist. Ich möchte mich deswegen davon distanzieren. Ich habe wirklich Angst, Julia. Weil du kennst diese Leute, auch diese Medienanwälte, die wissen dann, an welches Gericht sie sich wenden müssen, weil die sind dann irgendwie bei den Medien irgendwie ein bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl, ein bisschen empfindlicher unterwegs. Das ist eine gefährliche Sache.
Ich habe keine Angst vor dem Gesetz. Ich habe am Wochenende sehr leckere Brötchen gebacken.
Julia Ortler.
Ich muss wirklich sagen, ich habe am Wochenende sehr leckere Brötchen gebacken, selber gebacken. Seitdem glaube ich, dass bei mir alles möglich ist. Und vor allem glaube ich daran, dass ich damit sämtliche Instanzen der deutschen Rechtsprechung mit meinen Brötchen bestechen könnte. Das möchte ich zum Abschluss dazu sagen.
Also wenn es soweit kommt, dass du vor Gericht landest,
ja,
und ich dann auch noch als Zeuge vorgeladen werde.
Ja.
Ich werde mir, weiß ich gar nicht, kann man als Zeuge auch einen Anwalt mit vors Gericht nehmen? Ich stell's mir so vor, ich rufe dann Ingo Lenzen an. Ich habe in 462 Folgen Lenzen und Partner gesehen, was das für ein guter Anwalt ist.
Wo hast du denn die ganzen Folgen gesehen? Hast du etwa eine Festplatte?
Sat.1 Gold.
Verstehe.
Jeden Morgen zwischen 5 und 7 Uhr läuft das.
Das machst du immer um 5. Deswegen stellst du dir den Wecker so früh.
Ingo Lenzen.
Ich dachte immer, du gehst joggen um 5.
Ja, das denkst du. Ich würde mir den holen, den Ingo. Der, von dem weiß ich, der kann. Der würde mich da rausboxen.
Ingo kann und Ingo wird. Das ist ganz,
ganz
klar.
Da hinten ganz viele so Bücher, wo STGB draufsteht. Das kann nicht verkehrt sein. Das kann gar nicht verkehrt sein.
Ja, du hast den Ingo, ich habe meine Brötchen. Ich glaube, damit sind wir sicher vor Gericht. Gericht. Ich finde, Ingo Lenzen wäre auch so eine Person, die man mal gut und gerne in so ein Reality-Format schicken könnte.
Du meinst so als Granate bei Love Island. Ja. Der kommt rein und reißt die Leute da auf.
Die Granate Ingo kommt rein. Da steht er oben auf dem Balkon. Hey Leute, hier bin ich. Ich finde es sowieso geil. Ich habe jetzt ja nochmal, wie heißt das? Kampf der Reality-Stars geguckt. Und sorry, ich muss jetzt mal ganz kurz hier. Und
Das ist einfach nicht vereinbar mit meinem Coachella-Lifestyle. Ja, bei mir glitzert und glänzt es jetzt. Ich bin ganz woanders jetzt, Julia.
Ich möchte einfach nur mal einen Vorschlag bringen. Und zwar weg von diesem, wir stecken jetzt hier die aggressivsten Reality-Stars in ein Haus, sondern wir stecken einfach die intellektuelle Elite Deutschlands in eine Villa im Ausland. Zum Beispiel, wie fändest du Ranga Yogeshwar bei Temptation Island?
Also er alleine und dann alle anderen, die schon da sind? Er gegen alle oder
Nein.
was?
Nein, es wären dann noch andere Leute, zum Beispiel Lothar Wieler. Lothar Wieler bei Temptation Island.
Vom RKI meinst du, ja.
Vom RKI. Dann Harald Lesch. Mighty Nguyen Kim.
Oder auch so jemand wie irgendwie so aus der Kultur Simon Rattle, der Dirigent von Berliner Philharmoniker.
So. Bei Ex on the Beach, Simon Rattle, bei Ex on the Beach.
Caroline Emke, so Intellektueller aus der Literaturszene.
Dann Christian Drosten und die steckst du dann alle in so eine Villa und die müssen auch die ganze Zeit nur Bademode tragen.
Und dann die Big Brother Stimme, Christian Drosten, du hast einen Regelverstoß begangen. Christian Drosten mit seiner kleinen E-Gitarre, die er da reingeschmuggelt hat, Blur Song 2 nachts gespielt. Das darf man nicht.
Christian hat seine E-Gitarre
reingeschmuggelt. Weil nur ein Luxusgegenstand pro Person erlaubt ist.
Ja, und
die müssen die Kippen abgeben. Lothar Wieler darf nicht mehr rauchen.
Lothar Wieler wird mega aggro, weil die anderen immer mehr Zigaretten rauchen als er, aber sie dürfen nur eine Packung am Tag und so. Das fände ich so lustig, wenn die sich dann gegenseitig auch so eifersüchtig machen müssen und so.
Ich glaube aber ganz ehrlich, die Konflikte werden dann dieselben sein. Die eine Person klaut die Chicken Nuggets aus dem Kühlschrank, Christian Drosten isst die gekochten Eier von Lothar Wieler.
Ranga Yogeshwar ist immer hackenstramm. Ja. Der schießt immer über das Ziel hinaus. Der geht immer in den Pool, obwohl man nicht darf, betrunken.
Simon Rattle beklagt sich übers Bett. Er hat doch Rückenschmerzen. Er dürfte doch gar nicht in diesem Bett schlafen. Er braucht immer das Bett weiter oben.
Also ich würde, ganz ehrlich, ich würde dafür sehr viel Geld zahlen, um das Format zu sehen.
Grundsätzlich mehr andere Menschen noch in so Formate, ne?
Ja.
Um nur, um dann zu sehen, dass die Leute doch sehr ähnlich sind und an einem gewissen Punkt die Masken fallen. Ne?
Ja, und man darf ihnen, also die haben dann auch so Spiele, so Matches, aber das dürfen dann auch keine Wissensspiele sein. Das ist ja viel zu einfach. Es wäre dann alles so mega körperlich. Also die müssen dann Limbo tanzen und so. Also Lothar Wieler, der so unter der Stange durchtanzt und so. Das wäre so geil. Ich würde es wirklich gerne sehen. Und ich glaube, es sind exakt die gleichen zwischenmenschlichen Konflikte wie jetzt auch mit Elena Miras und Yassin von Love Island. So.
Und dann auch die Spiele so machen, dass die immer alleine die Spiele bestreiten oder gar nicht einschätzen können selber, wie lange sie für die Spiele brauchen, damit man dann quasi als Produktion eine Vorauswahl treffen kann, wer jetzt rausfliegt. Also nicht, dass dann irgendwie zu früh die Bezugsperson, wie sie immer sagen, von Christian Drosten rausfällt. Stell dir vor, Lothar Wieler würde zu früh aussteigen, Christian Drosten am Ende, schon am Tag 3.
Schon am Heulen, seine Bezugsperson ist raus.
Dann komplett mit einem anderen Menschen nachts am Lagerfeuer bei der dritten Schicht mit Ranga Yogeshwar sinnieren sie über das Leben. Der Lothar, der war einfach meine Bezugsperson. Und E-Gitarre darf ich auch nicht mehr spielen nachts. Alles nehmen sie mir. Dabei, ich habe doch hier einen ärztlichen Bescheid. Ich darf doch gar nicht hier auf der Liege liegen.
Oh Gott, ich würde so feiern, dieses Format, wirklich. Und dann auch im Spiel, Ranga Yogeshwar muss im Spiel 2 Liter Sangria durch die Nase trinken und solche Sachen. Und er will einfach nur die Physik dahinter erklären, aber er darf nicht. Er muss die ganze Zeit diese Sachen machen.
Das wird dir gefallen.
Das wird mir wirklich gefallen. Und auch so American Gladiator-Kämpfe zwischen Harald Lesch und mein Team, die dann auf so einer Stange stehen und sich gegenseitig so wegboxen mit so großen Dingern.
Ja, also ich würde einschalten. Dafür würde ich einschalten.
Ja.
Spannend wäre schon. Ich glaube aber, dass die Konflikte ähnlich wären wie bei den anderen. Ähnlich gelagert. So. Und wenn es dann nicht klappt, dann halt Zigarettenentzug.
Es gibt ja auch bei manchen Formaten, zum Beispiel bei Big Brother Das Dorf 2006, gibt es ja es ja auch die kamerafreie Stunde. Ich frage mich, was Drosten in der kamerafreien Stunde.
Der fährt dann zu Helchen Ewald. Mit dem Reisebus, mit Lothar Wieler und Ranga Yogeshwar.
Von Thailand. Nein, ich glaube, die würden dann heimlich so, würden dann heimlich wissenschaftlich arbeiten für eine Stunde. So ein kleines Labor.
Julia, ich sag's ungern, aber ich muss jetzt leider los. Ich habe nämlich noch einen Termin. Mir ist mein pinker Schnäuzer jetzt doch ein bisschen zu peinlich. Ich muss den jetzt abschneiden.
Schneid ihn ab.
Und ich habe auch noch eine halbe 30-Euro-Pizza im Koffer, die ich nicht aufgegessen gekriegt habe.
Du meinst das Stück Pizza?
Ja, es war nur ein Stück Pizza für 30 Euro, aber es war mir dann zu schade, es wegzuschmeißen. Ich meine, 30 Euro.
Zahlt man da mit Euro in USA?
Ich schon.
Ja, verstehe. Ich kann es gut verstehen, dass du dann jetzt auch schnell weg möchtest. Die Pizza wird auch langsam mal kalt im Koffer.
Ich wünsche allen eine gute Woche.
Ja.
Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass du hier dich vors Mikrofon gesetzt hast.
Sehr gerne.
Hinter das Mikrofon.
Danke auch.
Bedanke ich mich auch bei mir selber, dass ich mich in das Mikrofon gesetzt habe. Gute Woche. Auf Wiederhören und tschüss.
Bleib drin und bleib gesund. Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.